Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Der O'Neill hat mich schon vorgestellt, deswegen, er hat auch nicht gelogen, es stimmt alles, ich bin ein bisschen schüchtern, das ist einfach so. Nicht, wenn ich hier bin jetzt, das ist irgendwie komisch, weil da weiß ich, was ich zu tun habe, aber so dieses Zwischenmenschliche, da bin ich ein bisschen scheu, das stimmt. Vielen Dank für dein Gebet. Und das muss ich dann jetzt auch nicht wiederholen, weil Gott hört jedem Kind gleich zu. Der eine hat er kein besseres Ohr als für das andere. Es ist immer gleich. Deswegen steige ich gleich ein. Wieso? Weshalb? Warum? Das ist die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Und wir kommen schon zu Teil 4, was der letzte Teil ist. Ich möchte aber zu Anfang gleich nochmal zurückgehen in die anderen drei, die wir bisher hatten. Angefangen hat alles damit, dass der Anfang in Gott ist. Bei Gott fängt alles an, er ist unser Schöpfer. Und der Chef hat uns geschaffen für einen ganz bestimmten Zweck. Er hat ein Ziel mit unserem Leben. Unser Leben ist nicht einfach nur irgendwas, das er macht aus Langeweile, sondern er sieht darin etwas und es hat eine Bestimmung. Dein Leben hat einen Sinn. In der zweiten Predigt ging es darum, was treibt dein Leben eigentlich an? Was ist deine Motivation, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, das zu tun, was du tust? Ist es nur das, was die Welt dir sagt, um Geld zu verdienen, irgendwie über die Runden zu kommen, vielleicht reich zu werden? Oder glaubst du, dass du tatsächlich kein Zufallsprodukt bist und dass du ein ganz anderes Ziel dir setzen kannst? Ein Ziel für Gott zu leben, das Ziel zu erreichen, für Gott zu leben. In der dritten Predigt ging es dann darum, was ist dein Leben schon? Ist das Leben nur 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre? Oder ist es so, dass wir tatsächlich dieses Ziel auf eine Ewigkeit gerichtet haben dürfen? Und darum ging es letztes Mal. Und wir dürfen diese Zuversicht haben, diese Gewissheit in Jesus. Es ist nach dieser Zeit auf dieser Erde nicht vorbei. Es ist nur der Anfang. Ein Bruchstück. So lang war das Stück Seil, das wir da gesehen haben, was unser Leben auf der Erde ist. Und das Ende war nahezu nicht zu erkennen. Es ist unendlich. Ein Seil hat ein Ende irgendwann, aber die Ewigkeit ist etwas, das kann man nicht in eine Box packen. Es hört einfach nicht auf. Wir haben also schon besprochen, wieso, weshalb, warum. Wir sind hier, weil Gott uns hier haben will. Wir haben auch danach gefragt, was uns dazu antreibt. Und wir haben danach gefragt, was unser Leben schon ist. Wir haben also schon einige Fragen beantwortet und für mich blieben da aber dann noch welche übrig. Und es ist zum einen noch eine Was-Frage. Was will jetzt Gott eigentlich von mir? Er hat mich wunderbar gemacht, einzigartig. Ich darf ein Ziel haben und ich bin dafür bestimmt, nicht nur diese Zeit auf der Erde zu leben, sondern in der Ewigkeit. Aber alles das sagt mir noch immer, ja, irgendwie noch immer nicht, was soll ich denn eigentlich machen? Was will Gott eigentlich von mir? Und die nächste Frage, die sich mir dann gleich stellt, wie mache ich denn das? Wie schaffe ich das so zu leben, wie Gott es will? Was muss ich dazu tun, dass ich das erreiche? Und diese Fragen, die möchte ich heute gerne versuchen zu beantworten. Und ich habe mir da drei Punkte gesetzt. Das Ziel des Ganzen, so will ich das alles überschreiben. Was ist das Ziel des Ganzen? Was ist das Ziel Gottes, wenn er uns geschaffen hat? Für was hat er uns geschaffen und wie erfüllen wir das? Und die erste Frage ist eben, was will Gott von uns? Die zweite Frage ist, wenn wir zwar wissen, was Gott von uns will, dann gibt es immer noch ein Problem. Was ist denn eigentlich das Problem dabei? Und die dritte Frage ist dann, wie setze ich das alles in die Praxis um, dass mein Leben tatsächlich das erfüllt, was Gott von mir möchte. Und ich habe mir da einen Predigtext ausgesucht. Es steht in Johannes 12, Vers 25. Genau, das ist mein erster Punkt. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn man das jetzt einfach so stehen lässt, dann fragt man sich wahrscheinlich, ja, was? Ich soll mein Leben hassen? Die ganzen anderen Predigen ging es doch darum, dass mein Leben ein Leben ist, das Sinn macht, dass mein Leben gewollt ist, dass mein Leben eine Perspektive hat. Und jetzt kommt da einer von der Bibelschule und sagt, du sollst dein Leben hassen. Ich möchte dir am Anfang die Frage jetzt noch gar nicht direkt beantworten, sondern ich möchte, dass ihr euch das im Hinterkopf behaltet, weil ich komme später darauf zurück. Bei mir würde als erstes diese Frage dennoch kommen. Gott, was willst du von mir? Was möchtest du, dass ich tue? Was ist mein Ziel? Was ist mein Zweck? Und am Anfang möchte ich dir einfach sagen, hier in diesem Vers geht es nicht darum, um dein Leben, wie es hier existiert, einfach, dass du da bist und dass du atmest. Es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass Gott ein Ziel hat. Und er möchte, dass du dein Herz ihm gibst. Sein Ziel ist, dein Herz zu erobern. Und warum? Das können wir lesen in 1. Samuel 13 bis 14. Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Es geht hier um Saul. Das sind Worte zu Saul von Samuel, dem Propheten. Und in dieser Zeit, Saul war der erste König. Das Volk Israel hat danach gerufen, wir wollen auch einen König, wie alle anderen Völker um uns herum auch. Und dann hat Gott gesagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, dann macht es. Und er hat sich Saul auserwählt. Saul war einer aus dem Stamm Benjamin, ein kräftiger Mann, der vorn hinstehen konnte und gezeigt hat, hier geht's lang. Das Problem war hier dann, dass es mal wieder Stress gab mit den Philistern, und das hatten die ganze Zeit. Es war so das Volk, mit dem sie sich die ganze Zeit gefetzt haben. Und die Anweisung an Saul war, du wartest, bis Samuel kommt, um dem Herrn zu opfern, bevor ihr in den Kampf zieht. Und der Saul wusste eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Aber er war nicht so ganz geduldig. Er konnte nicht warten. Und dann hat er gesehen, ja, jetzt bewegt sich schon was und jetzt rennen mir vielleicht gleich meine Männer weg. Jetzt mache ich das halt schnell selbst. Ich opfer dem Herrn und ich mache das ja auch von Herzen, und das ist dann schon okay. Er hatte nicht im Sinn, nicht das zu tun, was Gott von ihm wollte. Es war nicht sein Ziel, Gott wirklich, nicht Gott zu dienen. Aber er hat einen Fehler gemacht, er hat nicht zugehört. Er war nicht gehorsam. Und in dem Moment, wo er das Opfer gemacht hatte, kam Samuel. Und dann kommen diese zwei Verse, wo Samuel zu ihm spricht. Und dieser Mann, wo er sagt, der nach seinem Herzen sein wird, Gott, wo Gott durch Samuel spricht, ich habe mir einen Mann gesucht nach meinem Herzen. Dieser Mann ist David. David war anders als Saul. Als er ausgesucht wurde, war es der jüngste Sohn, ein bisschen unscheinbar. Es steht drin, dass er gut aussehend war. Er hat auf die Schafe aufgepasst. Und sein Vater hat ihn eigentlich schon vergessen gehabt. Der Samuel musste fragen, hast du noch einen Sohn? Das war David. David hat er sich ausgesucht, weil er Gott gehorsam war. Er war ihm gehorsam und er war bußfertig. Wenn man dann die Geschichte Davids liest, sieht man, David hatte kein perfektes Leben. David war auch nicht der Wunsch-Schwiegersohn manchmal, den man sich so vorstellen kann. David hat Ehebruch begangen. David hat gemordet. Der Unterschied zu Saul war aber trotzdem, dass er ein bußfertiges Herz hatte und dass er fähig war zu gehorchen. Was will Gott von uns? Gott möchte in erster Linie von uns, dass wir gehorsam sind. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Überraschungsei-Versuch kennt. Marshmallow-Versuch heißt es auch, aber das sind Kinder, die sitzen da und bekommen ein Überraschungsei hingestellt vor sich oder ein Marshmallow. Und dann wird ihnen gesagt, jetzt wartet ihr 2 Minuten, 5 Minuten, ich weiß nicht genau wie lange. Und wenn ihr das schafft, dann bekommt ihr noch ein zweites. Ein Kind kann das aber nicht so gut einschätzen, so eine Zeitspanne, und will ja unbedingt das eine. Vielleicht denkt es auch, wenn ich jetzt das eine nicht nehme und das, was mir gesagt würde, der hält nicht Wort, dann habe ich ja gar nichts, also esse ich das schnell. So ein Mensch war Saul. David hat darauf vertraut, dass die Zusprüche Gottes wahr sind und war ihm gehorsam und bußfertig. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, warum wünscht sich Gott Menschen nach dem Herzen, nach seinem Herzen, nach dem Herzen Gottes? Warum? Und für mich erschließt sich das ganz einfach. Wenn ich Gottes Herz kenne, wenn ihr Gottes Herz kennt, wenn ihr wisst, wo das Herz Gottes schlägt, dann erkennt ihr seinen Willen und dann wisst ihr, wofür ihr leben sollt. Und das ganze Resultat daraus ist dann, ich erfülle den Zweck, wofür Gott mich geschaffen hat. Unser Zweck ist, Gott zu ehren, Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Sein Plan von Beginn an war, Gemeinschaft mit dem Mensch zu haben. Er hat uns nicht geschaffen als irgendwas wie alles andere. Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest und wirklich mal darauf schaut, was Gott da schafft, wenn man rausschaut in die Natur, mal abgesehen von irgendwelchen Städten, die wir errichtet haben, und sich wirklich mal da rein investiert und die Vielfalt sieht, die er gemacht hat, es kann doch nicht irgendwie Zufall sein. Und wenn er schon da so viel ins Detail schaut, wie viel mehr sind denn wir? Gott hat immer gesprochen. Er hat gesprochen und die Pflanzen waren da. Er hat gesprochen und die Tiere waren da. Es war immer nur gesprochenes Wort. Ich sag dir was, bei dir hat er sich die Hände schmutzig gemacht. Dich geformt aus Staub, aus Erde. Und dann hat er dir seinen Atem eingehaucht. Dass wir atmen, dass wir leben. Wir waren im Körper geformt, wie wir, wenn wir es aus Lehm formen. Und dann haucht er seinen Atem ein. Und dann wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir haben also schon immer etwas Göttliches in uns. Und Göttliches ist ewig. Wir sind eigentlich für die Ewigkeit bestimmt. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Wo ist denn jetzt das Problem? Wenn wir Göttliches in uns tragen, wenn wir als etwas Besonderes geschaffen sind in seiner Schöpfung und schon dieses Göttliche durch das, dass er uns seinen Atem eingehaucht hat, wenn wir das in uns tragen, wo ist das Problem? Wenn es da ist, Wer soll es wegnehmen? Es war nicht alles, was er uns gegeben hat. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Und ein freier Wille bedeutet, ich kann entscheiden, das zu tun, was ich tun möchte. Saul hatte einen freien Willen. Er hat ihn dazu genutzt, nicht gehorsam zu sein, sondern das zu tun, was er für richtig hält. Auch David hat einen freien Willen. Und er war gehorsam. Und wenn er gemerkt hat, er war es nicht, war er bußfertig. Was bedeutet Buße? Buße ist so ein super christlicher Begriff, der unheimlich wichtig ist, mit dem man aber manchmal in unserer heutigen Zeit nichts mehr anfangen kann. Das Wort im Griechischen heißt Metanoia und kann auch mit Umdenken oder Sinnesänderung übersetzt werden. Ich erkenne mein jetziger Standpunkt, das, was ich momentan vertrete, das, was meine Motivation vielleicht ist, ist nicht richtig. Das, was mich antreibt, ist vielleicht eine falsche Motivation. Und ich denke um, weg von mir selber hin zu Gott. Weniger von mir, mehr von ihm. Mein Leben hin zu Gott wenden. Denn dafür ist es bestimmt. Warum haben wir denn also einen freien Willen? Die Schöpfung, so wie sie ist, die Tiere draußen, die Natur, alles, alles betet Gott an in dem, wie er es gesprochen hat. Es gibt nur zwei Wesen, die selber entscheiden können, ob sie Gott anbeten oder nicht. Und das sind die Engel und wir Menschen. Wir können entscheiden, will ich Gott anbeten mit meinem Leben oder will ich ihn nicht anbeten. Gott gab uns den freien Willen nicht einfach so. Wenn wir nicht anders könnten, als ihn anbeten, was für eine Ehre ist es? Wie erhebt es ihn? Wenn ich kann einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen und versuchen, damit was anderes zu machen, es geht nicht. Ich kann damit nur diese Schraube öffnen. Ich kann es nach jemand werfen, aber das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. So. Es ist für einen ganz bestimmten Zweck gemacht und angefertigt. Und du kannst nur dieses eine damit tun. Die Schöpfung an sich kann nichts anderes tun, als Gott zu preisen. Aber uns hat er den freien Willen gegeben. Und ich will dir nicht sagen, dass du keine Träume haben darfst. Ich möchte dir nicht sagen, dass du nicht Wünsche haben darfst. Ich möchte dir nicht sagen, dass du das alles jetzt sofort vergisst und alles stehen und liegen lässt und nur vor Gott gehst. Ich möchte das so formulieren, dass du deinen freien Willen nutzen sollst, deine Träume zu haben, aber dass deine Träume nicht zu dir hingerichtet sind, sondern dass deine Träume zu Gott hingerichtet sind. Und das war meine beste Entscheidung, die ich in meinem jungen Leben noch so jungen Leben getroffen habe, ja zu Jesus zu sagen. Aus meinem Willen heraus zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Ja, Jesus, du bist der meinem Leben Sinn gibt. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, schon jetzt Teil an dem zu haben, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Wir haben es eigentlich verbockt. Uns entschieden, ich gehorche ihm nicht. Aber er hat alles schon davor so gemacht, dass es einen Weg gibt, zurück zu ihm. Wir sind dafür geschaffen, ihn anzubeten und ihn zu loben. Das ist unser Zweck, unser Ziel. Menschen nach seinem Herzen reflektieren das Licht Gottes. Heute wissen wir, dass der Mond von sich aus nicht scheint, sondern dass der Mond von der Sonne angestrahlt wird und das Licht reflektiert. Wenn wir jetzt also denken, durch das, dass wir Gott gehorsam sind und ihm die Ehre geben, dass wir dann seine Herrlichkeit größer machen, dann irren wir uns. Weil Gott braucht uns nicht, um seine Herrlichkeit größer zu machen. Er ist das Licht selber. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann gibt es keine Sonne mehr. Weil Gott das Licht selber so hell ist, dass es das einfach nicht nötig ist. Und wir sind wie ein Mond, der angescheint wird. Und wenn wir ihn anbeten, seine Herrlichkeit reflektieren für die Menschen, die um uns sind, in unserem Alltag. Da, wo wir unser tägliches Leben leben, sollen wir Gott reflektieren. Wie mache ich das? Es ist durch Nächstenliebe, die Sehnsucht, ihm ähnlicher zu werden. Es auszustrecken danach, mehr nach seinem Herzen zu sein. Gott zu dienen, unserem Nächsten zu dienen, ihn zu bezeugen, Zeugnis zu geben von dem, was ich mit ihm erlebe. Wie mache ich das? Saint Francis von Assisi hat gesagt, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Ich hatte immer die Taktik, als ich noch gearbeitet habe, ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, über 3 Jahre und dann 2 Jahre in demselben Betrieb gearbeitet als Geselle. Und ich hatte am Anfang immer die Taktik, wenn sich die Möglichkeit bietet, Gott ins Spiel zu bringen, dann spreche ich sofort an. Und worin endet es? Diskussion. Und ich war Feuer und Flamme für Gott und das ist gut. Aber wenn ich der Meinung bin, dass Gott es nötig hat, dass ich ihn verteidige, dann musste ich leider lernen, dass Diskussion zu gar nichts geführt hat. Gott hat es nicht nötig, dass ich ihn verteidige. Das kann er alleine. Er wollte, dass ich sein Licht leuchte. Und ich musste lernen, diskutieren kann jeder. Mit den Menschen, die ich da diskutiert habe, die meisten, denn das ist traurig, die wissen ganz genau, worum es geht. Man macht irgendwas, man sagt irgendwas und dann kommen sie, ja, aber das passt nicht so zu deinem Jesus. Und die fordern dich heraus, die wissen ganz genau, wie ein Christ sein soll und die gucken ganz genau auf das, was du tust und in dem Moment durfte ich lernen, ich glaube, das, was Gott von uns will, ist, dass wir ihn reflektieren und dass wir diese Menschen lieben mit der Liebe, die er uns gegeben hat. Dass wir ihn nicht nur preisen mit unseren Worten, mit unserem Mund, sondern mit unseren Händen, mit dem, was wir tun, ihm die Ehre geben. Wie setze ich das in die Praxis um? Wie mache ich das? Wie schaffe ich es, nach seinem Herzen zu sein und ihn zu anbeten? Es klingt so schön, sei nach seinem Herzen, preise Gott. Und es gibt so schöne Videos im Internet, How to Worship. Da steht, da wird dann genau gezeigt, wenn man sich unwohl fühlt, dann kann man die Hände so runter machen, ein bisschen so. Wenn man ein bisschen mutiger ist, kann man schon so machen. Wenn man ganz mutig ist, dann kann man die Hand ganz hochheben. Dann gibt es die, die machen nur so. Und dann gibt es die, die bewegen sich mehr. So wie man sich wohlfühlt. Aber darum geht es gar nicht. Und hier möchte ich jetzt zurückkommen. Auf Johannes 12, 25. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in diese Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wie gesagt, das klingt am Anfang hart. Und wenn man den falsch liest, kann man daraus auch die falschen Schlüsse ziehen. Denn es gibt Menschen, und ich sage das hier ganz offen, die hassen ihr Leben. Die schätzen ihr Leben als gering. Die sagen, mein Leben ist doch nichts wert. In meinem Leben geht alles schief. Mein Leben ist nicht gut. Und wenn du dann einfach nur diesen Text liest, dann ist ja, das stimmt absolut, aber nicht so, wie es sich Gott gedacht hat. Mein Leben in dieser Welt hassen heißt, dass ich meinen Willen dazu nutze, mich für Gott zu entscheiden. Dass ich mich dazu entscheide, Kontrolle abzugeben, zu jemandem, der wirklich Kontrolle hat über alles. Wir denken immer, wenn ich das abgebe, Gott macht was, was ich nicht will. Wir denken oft an diesen weißen, bösen Mann auf seinem Stuhl, der sagt, du gehst jetzt nach Afrika. Und du sagst dir, nein, ich will aber nicht nach Afrika. Wir haben so oft ein falsches Bild von Gott. Wir denken, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich der kopfhängende, nicht lachende Mensch sein, der ins Kloster geht. Darum geht es überhaupt gar nicht. Mein Weg war so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt 5 Jahre gearbeitet und ich habe dann meinen Job, das ein unbefristeter Vertrag war, gekündigt und mich entschieden, für 1 Jahr auf die Bibelschule zu gehen. Und das Ziel war, nach diesem 1 Jahr Dual-Fahrzeugtechnik zu studieren bei der DEKRA. Das hat sich dann geändert, nach dem ersten Semester, dass es nötig gewesen wäre, ich würde schon Mathe-Vorkurse machen und das hätte mein 2. Semester beeinflusst. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich dann nicht. Und dann habe ich das so dann schon mal gesagt, ich habe kein Interesse mehr an dem dualen Studium. Und dann ab da, in diesem Zeitpunkt, habe ich eigentlich gehofft, der brennende Dornbusch kommt und Gott sagt mir, Micha, du sollst hier bleiben auf der Bibelschule und das ist das, was du tun sollst. Der brennende Dornbusch kam nicht. Stattdessen war ich total unsicher und habe nicht gewusst, was Gott von mir eigentlich will. Und ich habe danach gefragt, Gott, was willst du von mir? Gott, sag mir doch, was du... Ich will unbedingt deinen Willen tun. So diese Grundeinstellung war da. Ich wollte unbedingt das machen, was Gott von mir will. War aber der Meinung, dass ich das nur tun kann, wenn der brennende Dornbusch vor mir ist, wenn die Stimme vom Himmel kommt, wenn ich das akustisch höre, dann ist es richtig und dann ist es von Gott. Und alles andere, könnte es sein, dass das nur ich bin. Vielleicht bilde ich mir ja nur ein, dass ich ein Herz für Deutschland habe. Vielleicht bilde ich mir ja nur ein, dass Gott mich da gebrauchen möchte. Vielleicht bilde ich mir ja nur ein, dass ich im Lobpreis Gitarre spielen soll. Vielleicht bilde ich mir ja nur ein, dass ich hier predigen soll. Und dann gibt es das Nächste. Weiß Gott, da gibt es so viele, die können das noch besser als ich. Sag euch was, es gibt immer jemanden, der es besser kann. Es gibt immer jemanden, der es besser kann. Aber das ist noch lang nicht der Grund zu sagen, ich mache es nicht. Es ging dann weiter, dass ich mich im Sommer wieder beworben habe auf 2 Hochschulen in Esslingen und in Ravensburg. Ich komme aus dem Raum Stuttgart. Ravensburg ist jetzt nicht Raum Stuttgart, aber so grundsätzlich, dass ihr ein bisschen wisst, wo ich herkomme. Und habe gehofft, jetzt kommt der brennende Dornbusch in der Art und Weise, dass ich von beiden Hochschulen Absagen bekomme und dann kann ich in Frieden auf die Bibelschule gehen. Pfeifendeckel. Ich hatte 3 offene Türen. Ich konnte auf ETS zurückgehen, auf die Bibelschule. Ich hätte nach Esslingen gehen können oder nach Ravensburg. Und ich habe Gott so gesagt, du bist so gemein. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich jetzt nach Esslingen gehe, dann sind die Menschen auf ETS enttäuscht. Wenn ich auf ETS gehe, dann sind die Menschen zu Hause enttäuscht. Also gehe ich nach Ravensburg, dann sind alle enttäuscht. Das war mein Schluss des Ganzen. Und damals hat mir dann ein Lehrer von der Bibelschule, ich habe dem das so gesagt, das ist, was ich mache, hat mich dann angerufen und gesagt, Micha, so geht's nicht. Glaubst du allen Ernstes, dass alle Träume, und da komme ich auf die Träume und Wünsche zurück, die du hast, für Gott zu tun, dass du die dir selber ausdenkst alles, dass alles, was du für Gott tun willst und was du dir erhoffst für ihn zu tun, was du erreichen möchtest, Deutschland für Jesus, dass das auf deiner Miste gewachsen ist, dass das dein Plan ist, das zu tun Oder glaubst du, dass Gott in dein Leben Träume reinsetzen kann und Wünsche hineinsetzen kann, seinen Willen zu tun? Und in dem Moment konnte ich das erste Mal fähig sein, nicht auf das zu schauen, was Menschen für das Beste für mich halten, sondern im Glauben gehen, das ist, was ich auf dem Herzen habe, für dich zu tun, Herr. Und ich bin auf ETS zurück und ich bin bis heute glücklich. Amen. Wo lag der Grundstein darin, zu entscheiden, zu sagen, ich tue das? Ich habe schon auf der Schule danach gesucht. Und ein Lehrer hat mit mir gebetet und gesagt, weißt du, vielleicht solltest du bessere Fragen stellen. Du fragst immer, Herr, was willst du, dass ich tue? Vielleicht solltest du fragen, Herr, lass mich dein Herz kennen. Weil wer nach Gottes Herzen ist, weiß, was er von uns möchte, was er von dir will. Die Welt lügt uns an. Sie sagt, Gott ist der, der alles verbietet. Sie sagt, Gott raubt dir allen Spaß. Alles, was Spaß macht, verbietet er dir. Sie sagt, Reichtum macht glücklich. Es ist eine Lüge. Meine Heimatgemeinde, der Pastor war früher Banker. Er hat gesagt, die Menschen mit der größten Angst sind die, wo den höchsten Kontostand haben. Die, wo am meisten Geld haben und das alles ist, was sie haben, haben die größten Verlustängste, obwohl sie sich keinerlei Sorgen machen müssten. Geld macht nicht glücklich. Macht macht auch nicht glücklich. Wenn du viele Menschen unter dir hast, hast du immer Angst, dass irgendwann einer kommt und dich absägt. Glücklich macht, uns für Gott zu entscheiden und in dem zu wandeln, wofür wir eigentlich geschaffen sind, ihm Anbetung zu bringen. Ich stelle Gott mein Leben zur Verfügung, an dem Punkt, wo ich bin. Es bedeutet nicht, dass jetzt jeder seinen Job kündigt und auf die Bibelschule geht. Aber es bedeutet, an dem Platz, wo ich bin, stelle ich mich Gott zur Verfügung. Wenn ich irgendwo ein Abteilungsleiter bin, dann stelle ich mich Gott zur Verfügung, in dieser Abteilung den Menschen so zu begegnen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen, so wie ich mich von Gott wertgeschätzt fühle. Wenn ich gerne Gastgeber bin, dann lade ich Menschen ein und bin für die Menschen da. Wenn ich gut zuhören kann, dann höre ich den Menschen zu, denen vielleicht sonst keiner zuhört. Jeder von uns kann irgendetwas Besonderes. Und jeder von uns ist einzigartig. Und in dieser Einzigartigkeit, wie du bist, gibt es etwas, was Gott benutzen möchte. Und das so, dass ihm Ehre gemacht wird, so dass dein Leben, in dem, wie er dich benutzt, seine Herrlichkeit reflektiert. Anbetung ist nicht was, das wir nur hier sonntags morgens machen, indem wir Lieder singen. Oder indem wir Gott ganz direkt ansprechen. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung bedeutet, ich gebe Gott alles, was ich bin, alles, was ich habe, mein ganzes Sein. Und es soll dazu dienen, ihn zu verherrlichen. Ich habe vorher 5 Punkte genannt. Nächstenliebe, Sehnsucht danach, mehr zu sein, so wie er. Dienst für Gott und an dem Nächsten und ihn zu bezeugen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie schaffe ich denn das jetzt alles? Und mir kam eine Bibelstelle in den Kopf. Und die steht in Matthäus 22, 37 bis 40. Und da hat Jesus vor kurzem die Sadduzäer, der hat eine Diskussion mit ihm ruhig gestellt und gut beantwortet. Und dann kamen die Pharisäer und haben gedacht, jetzt fragen wir ihn mal was. Und sie fragen ihn: Meister, was ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet hier, er aber sprach zu ihnen, also er antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das ist das, was ich so wichtig finde. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir denken immer, das ist so groß und so kompliziert. Aber der Schlüssel ist tatsächlich, dass Gott ein Ziel hat. Er möchte, dass wir ihn von Herzen suchen, ihn von Herzen lieben. Und wenn ich ihn von Herzen lieben kann, dann weiß ich, was ich wert bin. Und ich bin fähig, meinen Nächsten zu lieben. Gott hat also zwei Ziele, dass wir unser Leben hier auf der Welt wegwenden von dem, was wir wollen, hin zu dem, was er wollen. Und dass wir ihn von Herzen lieben und schon jetzt damit anfangen, ihn zu verherrlichen. Nicht nur durch das, dass wir ihn preisen mit unseren Worten, sondern durch das, wie wir mit unseren Nächsten umgehen, so das, wie wir ihn reflektieren in dem, was wir in unserem Alltag tun. Er lädt uns dazu ein, sein Herz zu suchen, Sehnsucht nach ihm zu haben. Und wie schaffen wir das alles? Gott ist ein persönlicher Gott. Das ist niemand, der irgendwo im Himmel sitzt und dem ich mir irgendwelche Gebetsformeln auswendig lernen muss und dreimal am Tag an einem bestimmten Ort ihn anbeten muss. Gott ist an keine Orte gebunden, Gott ist an kein Gebäude gebunden. Gott ist ein persönlicher Gott, der möchte, dass du zu ihm kommst. Und wenn du jemanden persönlich kennenlernen willst und du weißt seinen Namen, kennst du nur noch lange nicht. Wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, dann musst du dich hinsetzen mit der Person, irgendwas unternehmen und mit der Person Zeit verbringen. Und das ist das, was Gott von dir möchte, dass du zu ihm kommst mit all den Gebrechen, die du hast. Ob es körperlich ist, ob es seelisch ist, in deiner ganzen Zerbrochenheit sehnt er sich danach, dass du zu ihm kommst und ihm sagst, wie es dir geht und sagst: Herr, hier ist mein Leben. Und mein Leben ist gerade zerbrochen und mein Leben läuft überhaupt nicht, wie ich das haben will. Aber hier nimm's, mach du damit, was du willst. Herr, ich will dein Herz kennen. So lehre mich, nach deinem Herzen zu sein. Für mich ist das Schlimmste, wenn jemand Gott als jemand sieht, der er nicht ist. Wisst ihr, Gott hat alles für uns gegeben. Und das Einzige, was er von uns erwartet, ist ein Schritt. Und dieser eine Schritt ist nicht mal ein Schritt, sondern ein Wort. Und dieses Wort heißt ja. Er ist nämlich vor dir und fragt dich: Willst du meine Erlösung annehmen? Hier ist Leben, ewiges Leben. Willst du es haben? Das Einzige, was du sagen musst, ist: Ja, Herr, ich will. Wir sind also davon gekommen, was will Gott von uns? Und er möchte unser Herz. Er möchte, dass wir nach seinem Herzen sind. Was uns in den Weg gestellt wird, ist unser eigener Wille. Und das stellen wir uns selber das Bein, indem wir meinen, es besser zu wissen als er. Wenn wir aber unseren eigenen Willen dazu nutzen, ihn zu suchen, werden wir unser Ziel erreichen, unseren Zweck erfüllen, ihm Ehre zu geben. Und das herauszufinden, wie er das von uns möchte, ist, indem wir persönlich mit ihm werden. Indem wir sein Angesicht suchen. Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen heute Morgen hier geht. Ich habe keine Ahnung, mit was für Sorgen du hergekommen bist. Ich weiß nicht, ob dein Leben gut läuft oder ob du gerade denkst, eigentlich ist mein Leben ein Scherbenhaufen. Jesus ist hier. Gottes Gegenwart ist hier und er lädt dich ein. Und ich möchte dich heute herausfordern. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte dich heute herausfordern, nicht einfach nur still für dich, sondern wirklich diesen Schritt zu tun. Wenn du eine Person bist, die bisher Jesus nicht gekannt hat als ihren Erlöser, nicht angenommen hat als den persönlichen Erlöser, dass du heute bewusst diesen Schritt herausmachst und hierher kommst, nach vorne, und ja zu ihm sagst. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die hat schon lange ja zu Jesus gesagt. Aber irgendwie stellst du immer wieder die falsche Frage und du merkst, ja, ich suche ja gar nicht nach deinem Herzen. Für mich war das immer nur so Sinn und Zweck. Ich komme hierher, weil die Leute nett sind. Ich bete zu dir, weil ich Vergebung brauche und weil ich das und das brauche. Aber eigentlich kenne ich dich gar nicht so richtig. Dann möchte ich dich auch einladen, diesen Schritt rauszumachen und wenn es dir möglich ist, nach vorne zu kommen und ja, neu ja zu sagen. Und an alle die, die gerade merken, ja, das ist das, was Gott von mir möchte und ich bin dankbar dafür, dass ich darin wandeln darf. Alle die möchte ich dazu ermutigen, die Menschen zu ermutigen, die vielleicht gerade schwach sind. Dankbar dafür zu sein, dass Gottes Gnade jeden Tag neu ist. Und es nicht aus uns heraus geht, unseren Nächsten zu lieben. Es nicht aus uns heraus passiert, sondern aus dem, dass er uns zuerst geliebt hat. Dankbar für das zu sein, was wir haben. Und nicht zu betteln für das, was wir nicht haben. Während dem nächsten Lied möchte ich euch herausfordern und möchte einfach für die, dass es einfacher wird, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Dass wenn du merkst, ich will diesen Schritt machen und Gott wird dich nicht dazu zwingen, hier nach vorne zu laufen. Wenn du darauf wartest, dass er dir jetzt sagt, renn nach vorne, er sagt es dir schon lange, aber er wird dich nicht zwingen. Gott lädt dich ein und wie ich es gesagt habe, es ist nachher deine Entscheidung. Komm jetzt nach vorne und ich möchte gerne für dich beten und die Sandra ist auch da. Wir wollen für euch beten. Ich liebe dich, Herr.